Herzlich willkommen zur 189. Ausgabe des German Gunners Podcast. Heute mit der Ausgabe zum Saisonabschluss der Saison 21-22 der Premier League, die gestern ihr Ende gefunden hat mit dem Meistertitel von Manchester City. Wir wollen heute einmal auf den Kader von Arsenal blicken und schauen, welcher Spieler welche Schulnote unterm Strich für seine Saisonleistung verdient hat. Dazu gucken wir uns die Highlights und Lowlights der Saison an und betrachten ein wenig den Kader und eventuelle News über den Verbleib von Spielern nach jetzigem Stand. Ja, wie immer an den Mikrofonen bin ich hier in Münster Christian und in Berlin Felix. Schöne Grüße.
Grüße zurück. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass die Saison jetzt auch um ist. Vorbei ist.
ja gut, vielleicht in ein paar Spieltagen hätten wir noch Platz 4 geknackt.
Ja, das stimmt.
Aber wie dem auch sei, gestern Ende der Saison, Arsenal mit einem 5-1 gegen Everton. Klares, deutliches Spiel, gute Leistung. Unterm Strich Platz 5, Europa League. Meinungen, also wir hatten uns
aber nicht gut genug, ne? Wahrscheinlich.
Ja, wir hatten uns ja letzte Woche noch insofern zurückgehalten, dass wir gesagt haben, wir machen eine finale Saisonbewertung erst nach Abschluss des letzten Spieltages, was ich auch für persönlich absolut richtig erachte, weil nur dann kann ich einen Abschluss bewerten, wenn ich weiß, was am Ende rausgekommen ist. Nun ist es die Europa League geworden, so wie wir es im Endeffekt ja auch schon vermutet hatten. Ich sag mal so, von meiner Warte aus gesehen, hätte ich gerne Champions League gehabt. Ich glaube, da bin ich mit allen Arsenal-Fans d'accord. Bin auch insofern ein bisschen enttäuscht gewesen, also eigentlich nicht gestern, sondern die Spiele dann davor, dass man diese gute Ausgangsposition halt hat noch hergeschenkt. Unterm Strich gesehen würde ich aber die Saison mit dem Abschluss auf Platz 5 Europa League und ich glaube 11 Punkten, glaube ich, auf United auf Platz 6, wenn ich es richtig gesehen habe, als absoluten Fortschritt betrachten und erachten. Und ich denke auch wegweisend für die weitere Entwicklung des Kaders.
Ja, ich hatte es dir ja gestern schon geschrieben, glaube 11 Punkte vor Platz 6 und ich meine, im Endeffekt dadurch, dass man das mehr drin war als jetzt der Platz 5, zeigt ja eigentlich, dass die Saison insgesamt ganz gut gelaufen ist. Und ich glaube, 69 Punkte haben wir jetzt am Ende erzielt. Letzte Saison ist Chelsea mit 67 Punkten, glaube ich, in die Champions League gekommen. Erstmal würde ich sagen, eine Verbesserung gegenüber der letzten Saison. Mehr war möglich. Ich denke, dass viele Sachen gut gelaufen sind. Werden wir auch in den Spielerzeugnissen noch dokumentieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es definitiv Raum für Verbesserungen gibt, für tiefgreifende Kaderveränderungen, die notwendig sind. Und ich glaube auch, dass es für den Verein insgesamt noch Bedarf gibt, noch stringenter den Kader zu planen, noch besser gegebenenfalls vorzusorgen, wenn es Verletzungen gibt. Ich glaube, dass da insgesamt auch wichtige Schlüsse aus dieser Saison insgesamt zu ziehen sind. Und es sind klare Schlüsse. Also es ist jetzt nicht so ein, hätten wir an der einen Stelle oder so richtig wissen tun wir nicht, was wir jetzt eigentlich für die neue Saison brauchen, sondern es ist, glaube ich, es liegt klar auf der Hand, in welchen Bereichen du dich verbessern musst, welche Spieler du benötigst, auf welchen Positionen. Es ist auch klar, was du als Verein intern vielleicht noch an Strukturen und Abläufen verbessern musst. Also im Endeffekt sind die Hausaufgaben, stehen sie schwarz auf weiß auf dem Papier. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass man im Sommer das Ganze umsetzt. Und ich glaube, letztendlich hat wenig gefehlt für Platz 4. Und klar, das kann man natürlich bereuen. Und die Art und Weise, wie wir letztendlich wie wir mit dieser guten Ausgangslage umgegangen sind, ist auch zu kritisieren. Ich glaube einfach, dass man dieser jungen Mannschaft, der jüngsten in der Liga, in dem Sinne diesen, ich sage jetzt mal, Fehlschuss irgendwie auch genehmigen muss. Und wer weiß, vielleicht gucken wir in 2 Jahren drauf und sagen, okay, gut, wir haben daraus die richtigen Schlüsse gezogen. Letztendlich, klar, war definitiv mehr drin. Ich glaube, das weiß auch die Mannschaft, das weiß auch das Trainerteam und der Verein. Aber die die Strategie und die Herangehensweise, wie sie dann auch stattgefunden hat mit dem Handling des Januar-Transferfensters, die ist halt nur zu 90% aufgegangen. Und es war immer klar, das hatten wir auch häufiger gesagt, im März und April schon, wir haben eigentlich nicht den Kader für die Top 4 insgesamt betrachtet. Wir haben vielleicht die erste Elf, die Top 4 Qualitäten hat. Wenn dir dann aber 3, 4 Spieler aus dieser Top 11 oder aus der ersten Elf für die Top 4 rausbricht, dann reicht es halt am Ende nicht. Und das ist halt dann auch der Unterschied gewesen. Ich denke, dass man trotzdem in einer guten Ausgangslage ist für die neue Saison. Und ich glaube auch, dass man relativ eindeutig feststellen kann, an welchen Punkten es gelegen hat. Und daraus ergibt sich dann ja auch die Liste an To-Dos, die man verbessern muss und für was man das Team halt auch sensibilisieren muss. Das ist das eine. Und das zweite, und das hat man ja auch in den diversen Berichten übers Wochenende und auch während des Spiels gesehen. Ich glaube, dass es insgesamt ein Fortschritt auch für den ganzen Verein war, weil ich glaube, die Stimmung ist gut, die Stimmung im Stadion bei den Spielen ist gut, die Spieler werden überwiegend geschätzt. Ich glaube, es ist schon so der Eindruck, den man hat, dass man derzeit gerne zu Arsenal ins Stadion geht. Es ist relativ viel Optimismus auch rund um den Verein und insgesamt ist das, glaube ich, eine ganz gute Ausgangslage. Die Frage ist jetzt halt, wie wir damit umgehen, aber ich glaube auch, und da würde ich dir zustimmen, definitiv ein Fortschritt. Und er hätte sogar noch größer sein können, was für mich im Endeffekt aber eigentlich auch nur heißt, dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind. Und die wenigsten von uns hätten wahrscheinlich gedacht, dass wir überhaupt eine Chance haben, unter die Top 4 zu kommen, dass wir eigentlich dann in der Pole Position waren. Dokumentiert den Fortschritt, den wir gemacht haben. Klar muss man definitiv sagen, dass so wie es die drei Spiele, oder sagen wir anders formuliert, wie die Spiele gegen Tottenham und gegen Newcastle gelaufen sind, das war schon insgesamt, das hatten wir ja letzte Woche auch besprochen, schon sehr dürftig. Da gibt es definitiv notwendigen Verbesserungsbedarf, den du auch leisten musst und machen musst, weil man kann davon ausgehen, dass es in der nächsten Saison wieder schwieriger wird, in die Top 4 zu kommen, dass sich die Qualität halt nochmal vergrößert da vorne.
Ja, wahrscheinlich wird das nicht zu vermeiden sein, wenn auch vielleicht eine Mannschaft wie Newcastle gut jetzt schon gut einkauft und an Qualität hinzugewinnt.
United wird sicherlich auch, na gut, bei United weiß man es nicht. Spurs sind halt auch vorne gesetzt, Chelsea kommt hinzu. Dann
völlig,
weiß man halt das mit Mannschaften wie West Ham, Villa, alles Möglichkeiten. Also definitiv, ich glaube, man hat es auch gestern gesehen in der Entscheidung um die Meisterschaft, du kriegst auch am letzten Spieltag, selbst wenn du zu Hause spielst, gegen Mannschaften, die zwischen den Plätzen 7 und 12 sich bewegen, einfach in der Premier League nichts mehr geschenkt. Du musst da top ans Limit gehen, 100% geben. Und das muss sozusagen die Botschaft auch sein für die neue Saison, wenn du vorne mitspielen willst. Oder anders formuliert, wenn du einen Schritt weiter gehen willst als in dieser Saison jetzt. Aber ich glaube, das weiß auch jeder. Also in dem Sinne, ich finde es eigentlich ganz, vielleicht ist es dann auch ganz gut, dass es dann so eindeutig war, an welchen Stellen es gehakt hat, dass es sehr klar zu identifizieren ist, dass man dann auch entsprechend wirklich gut nachlegen kann und weiß, okay, gut, um noch besser zu werden, muss das und das passieren.
Natürlich, also ich glaube, dass der gesamte Verein, aber auch unabhängig jetzt vom Ausgang der Saison und den letzten Spielen, auch schon vorher wusste, wo die Stellschrauben zu setzen sind, um diesen Kader noch besser zu machen, um ihn die junge Mannschaft noch erfolgreicher zu machen und noch zielstrebiger aufzustellen. Und ich glaube, das sind die Hauptpunkte, die wir im Endeffekt ja auch schon mal angesprochen haben. Kaderverdichtung im Sinne von Qualität auf verschiedenen Positionen in höherer Qualität, auch in der zweiten Reihe, und gezielte Verbesserungen, insbesondere in Positionen wie Sturm, Mittelsturm und im Bereich vielleicht noch des Mittelfeldes. Also da wissen wir genau, wo die Positionen sind und da müssen wir auch ran. Und Außenverteidigung, auch so ein Thema. Aber alles in allem muss man auch sich selbst verstärken, nicht auf einer jungen Truppe, die erfolgsversprechend ist und auch eine gute Leistung und Saison gespielt hat, ausruhen, sondern eben daran weiter anknüpfen, weiter dran arbeiten, auch diese junge Mannschaft weiter formen und ihr halt auch ja die Lehren aus dieser Saison im Endeffekt aufzeigen und auch Verbesserungspotenzial eindeutig ansprechen.
Ja, und dann als Verein sich, glaube ich, anders aufstellen und gegebenenfalls, und da ist aus meiner Sicht auch irgendwie relevant dafür sorgen, dass man halt irgendwie auch, ich sag mal, weniger Verletzte hat oder zumindest auf den Schlüsselpositionen Verletzungen halt auch entsprechend auszugleichen.
Absolut. Also da muss auch intern in dem Bereich natürlich eine Analyse erfolgen. Und muss man halt gucken, warum hat man in entscheidenden Positionen, in der entscheidenden Phase die und die Verletztenstände gehabt? Was war der Hintergrund? Woran lag das? Klar, es ist immer nicht nur eine spielerische Analyse, sondern auch eine Analyse der dahinterliegenden Automatismen, Abläufe, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Aber ja, Verbesserungsanalysepotenzial auf allen Positionen. Ich denke, das macht ein gutes Team aus, eine Mannschaft auf einem Level in der Premier League muss sich stetig verbessern und das auf allen Positionen. Und ich denke, auch das ist bekannt und ist, denke ich, auch intern ein Prozess, der angestoßen worden ist.
So sehe ich das auch. Dann lass uns doch von vorne oder besser gesagt vom hinten Torhüterposition bis vorne des Stürmer nochmal die einzelnen Akteure durchgehen kurz. Können ja auch mal ein bisschen um die eigene persönliche Situation der Spieler kurz sprechen und vielleicht auch noch ein kurzes Update bezüglich der Leihgeschäfte und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Torhüter, glaube ich, relativ einfach, was Noten betrifft. Ramsdale, ja, würde ich schon im Bereich 2 plus 1 minus irgendwie geben, definitive Stütze der Saison und hätte auch keiner mit gerechnet, jemand, der halt mit Sheffield abgestiegen ist und eigentlich unerwartet so schnell zur Nummer 1 geworden und die Stütze mit, ich sage jetzt mal, kleinem Schlenker nach unten auch in den letzten Spielen. Ich glaube auch, dass so die Drucksituation nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen ist.
Insbesondere bei der Partie gegen Newcastle hat man gemerkt, dass er auch so ein bisschen wackelig war. Ich habe ihm auch eine 2 plus gegeben, weil ich finde, dass er natürlich von seiner Leistung, von den Paraden, ich sag, man denke nur an die Einlage gegen Leicester in der Hinrunde, da waren sensationelle Paraden bei. Da muss man nicht weit schauen, um eine zu finden. Sehr gutes Strafraumbeherrschung auf der Linie, gute Reaktionsfähigkeit. Alles Faktoren, die für mich in die Bewertung einfließen. Aber neben diesen fußballerischen Fähigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, war für mich auch sehr wichtig, dass der Typ Ramsdale, also er hat einen ja nicht nur dadurch weitergebracht, meiner Meinung nach, dass er vielleicht mehr Bälle gehalten hat als der Durchschnittstorwart, sondern durch seine Präsenz auf dem Platz, durch seine verbale Kommunikation mit der restlichen Abwehr, durch die Strukturierung, die er dadurch gebracht hat, durch Pushen der Spieler, all das sind so Attribute, die du suchst, die du haben willst in einem Spieler. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor gewesen, neben diesem fußballerischen Aspekt, die Leistung, die Ramsdale gebracht hat, hervorgerufen hat und auch den Mehrwert, den er für die Mannschaft gebracht hat, im Endeffekt auch kreiert hat.
Aber trotzdem auch mit der einen oder anderen Harakiri-Aktion manchmal. Ich glaube, also auch bei ihm gibt es noch...
Absolut, ja.
Dann Bernd Leno, überrascht gewesen, dass er gestern überhaupt nicht...
Ja, schon. Also ich hatte gedacht, naja, also vielleicht gibt's noch irgendwie einen Einsatz, sei es und Kurzeinsatz oder Halbzeit oder solche Sachen, da hat man ja auch schon Verschiedenes gesehen. Ja, war nicht. Aber so oder so, ich hatte gedacht, wie bewertest du ihn? Und ich habe tatsächlich auf die in meine Liste geschrieben, nicht bewertbar, weil wie oft hat er gespielt?
Naja, ein paar Mal. Ja,
Also
also zu Beginn
in
halt, wäre fies, wenn man ihn da bewertet in den ersten drei Spielen. Da hatte er einfach eine Abwehr gehabt vor ihm, die den Namen nicht verdient hat. Naja, und dann halt zwei, dreimal in den Pokalwettbewerben und einmal als Ramsdale halt verletzt war.
Ja,
Ich glaube, das war die Partie bei Aston Villa.
aber das war wirklich
Wenig, ja klar, aber das lag auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir dann im FA Cup relativ schnell ausgeflogen sind. Ja, in dem Sinne glaube ich, seine Entwicklung ist definitiv stagniert und ja, soll aber halt extrem wichtig gewesen sein, auch für den Zusammenhalt im Team, aber ich glaube auch insgesamt zu wenige Leistung, um da jetzt ein detaillierteres Bewertungsbild abzugeben. Geht natürlich für Okongwu als dritten Torhüter.
den habe ich gar nicht auf die Liste gesetzt.
Okay. Defensive. Viele Verletzungen, aber auch, ich denke, wirklich gute Leistungen. Aber auch klar, wir müssen defensiv uns verbessern. Ich glaube, jetzt das 9. oder 10. Spiel in Folge, wo wir immer ein Gegentor kassiert haben. Auch gestern wieder. Fangen wir mal auf den Rechtsverteidigerposition an, damit wir ihn schnell abgehakt haben. Cedric, 3 minus, 4 plus. Keine weiteren Kommentare.
Ich habe 3 Minus gegeben. Ich war im Schwanken zwischen 3 und 3 Minus, weil ich fand, dass er eine Phase hatte, in der er tatsächlich wirklich ganz gut gespielt hat. Aber
Aber es reicht
in Summe,
weit nicht.
in Summe gesehen nicht wirklich genug.
Ja, und auch einfach, ja, es ist einfach, sagen wir, anders. Ich glaube, er ist ein ordentlicher, ein guter Fußballer, aber es ist halt kein Spieler, der dir die Top vorbringt.
Absolut nicht, absolut
Das ist
nicht.
halt gut, dann Takehiro Tomiyasu, viel zu häufig verletzt gewesen.
Ja, natürlich, Verletzungszeit war jetzt gegen Ende der Saison natürlich sehr, sehr krass.
Schon wieder verletzt.
Ja, ansonsten hätte ich ihm aber tatsächlich eine 2 Plus gegeben. Ich muss sagen, ein unfassbar guter Neuzugang. Wenn er auf dem Platz ist, ist er also fast oder unüberspielbar auf seiner Position. Er bringt zusätzlich ein gutes Übergangsspiel in die Offensive mit. Und ich meine, wer hätte das gedacht zum Anfang der Saison, als wir ihn als verpflichtet haben? Keiner von uns hat ihn wirklich jemals irgendwie großartig spielen sehen, geschweige denn den Namen vielleicht schon mal gehört, wenn man nicht gerade irgendwie Serie A-Verfechter ist. Also von daher, klar, muss ich natürlich irgendwo abziehen, dass er jetzt auch verletzt war, aber ich muss ja eigentlich im Endeffekt bewerten, wie hat er gespielt, als er nicht verletzt war.
Ja.
Und da habe ich hier ein 2+ stehen, weil ich fand das echt grandios.
Ja, für ich hatte eine 2 insgesamt. Ja, für die Verletzung kann er vielleicht auch nur bedingt was, aber ich meine, wenn er nächste Saison regelmäßig spielt, das wäre ein großer Gewinn, weil ich glaube, jetzt gerade so in der Rückrunde hat er doch auch wirklich viel gefehlt und flexibel einsetzbar, gutes Spielverständnis. Top-Transfer eigentlich, wenn er
Absolut.
häufiger spielen will. Spielen würde. Ben White. Für mich, also keine Ahnung, ich glaube, ganz viele haben Bukayo Saka als Spieler der Saison, aber für mich definitiv Ben White. Habe ich auch insgesamt mit einer 1 bewertet.
Ich war bei 2+.
Gut, ich kann es begründen. Also vor allen Dingen halt, keine Ahnung, ich glaube, er ist einfach nochmal, er hat auch schlechte Spiele gehabt. Deswegen ist es keine glatte 1, aber ich glaube schon, im Vergleich zu den anderen Zweiern, die wir bisher gegeben haben, ich fand ihn halt wirklich gut, auch im Spiel nach vorne, in der gesamten Körpersprache. Sicherlich auch noch Luft nach oben ein bisschen, aber für jemand, der halt auch neu gekommen ist ins Team und der auch, ich sag mal, mit dem Druck der Ablösesumme irgendwie umgehen musste, fand ich es wirklich sehr, sehr gut. Und auch jemand, der sich halt wirklich reinhaut und mit Ausnahme jetzt der letzten paar Saisonspiele halt auch wirklich konstant dabei, wenig Verletzungen, gute Fitness. Ja, also defensiv auf alle Fälle mein Spieler der Saison.
Defensiv definitiv der Spieler der
Saison. In Kombi mit Gabriel natürlich noch besser.
Ich wollte gerade sagen, also wenn wir jetzt einfach mal Gabriel mit dazu nehmen, weiß ich gar nicht, ob man sie beide unterschiedlich bewerten sollte, müsste oder ob sie im Endeffekt im gleichen Tenor laufen sollten, weil sie zusammen halt wirklich unfassbar viel Sinn gemacht haben, wenn man das einfach mal so sagen kann. Also sie ergänzen sich gut, sie passen, finde ich, physisch gut zueinander. Du hast keinen, der irgendwie langsam ist, der andere schnell, sondern sie ergänzen sich da gut. Sie sind auch von der Größe, glaube ich, relativ nah beieinander. Das heißt, du hast eigentlich eine komplette Kombination mit den beiden da gefunden, wo ich sage, das sind beides für mich wirklich Spieler, die du absolut im hohen Bereich bewerten musst halt. Und wenn du die beiden halt konstant auf der Position halten kannst, mit den Außenverteidigern konstant halt auch beflanken kannst, dann hast du halt da schon ein sehr, sehr sicheres Konstrukt hinten in der Abwehr.
Gut, linke Seite, eigentliche Stammelf, Kieran Tierney, lange nicht gesehen. Ja. Aber sonst aus meiner Sicht eine gute Saison, stabil, irgendwas so im 2-Bereich.
Für mich 2-.
Er war schon mal fitter, ne?
Ja.
Ich glaube, er hat auch sehr lange und sehr häufig irgendwie immer so kleinere Wehwehchen gehabt.
Ich wollte gerade sagen, er hat sehr oft an, sag ich mal, mitgeschleppten Verletzungen gelitten, die es im Unterstrich gesehen doch schon schwer gemacht haben. Aber er punktet natürlich durch Einsatz, durch Präsenz. Ja, 2- für mich.
Gut, die zweite Reihe sozusagen. Cedric hatten wir ja gerade schon, damit wir ihn schnell abgehakt haben. Rob Holding, ich weiß, es wird mir wieder vorgeworfen, ich hätte die Lobeshymne nicht schreiben sollen vor den wichtigen Spielen. Aus meiner Sicht aber gut, gerade man hat, also auch wenn man ihn nicht konstant gespielt, aber wenn man ihn gebraucht hat, in schwierigen Situationen, Rückstand über Führung über die Zeit bringen, nicht jemand, den man einwechselt, wenn man nur Rückstand liegt, ist klar, verlässlicher Spieler in den Pokalwettbewerben, ja, auch einigermaßen ordentlich, denke auch so im 2-3+-Bereich, ja, er hat den guten Eindruck durch die Niederlage oder durch den Platzverweis bei den Spurs halt nicht veredelt.
Ich habe es jetzt mit einer glatten 3 bepunktet.
Ja, ich bin ja ein bisschen leicht verzerrte Wahrnehmung. Ich kann ihn ja jetzt nicht so schlecht bewerten.
Ja, genau.
Ja, jetzt ist, denke ich...
ist er da auch schwer durch die wenige Anzahl der Spiele, aber ich gebe dir recht, da wo er insbesondere jetzt im Endstadium der Saison zum Einsatz gekommen ist, hat er immer solide gestanden.
Ja.
Eigentlich. Also bis auf die Spurs-Partie.
Definitiv habe auch einen Spieler, von dem du sagst, okay, lieber behalten für die neue Saison als Backup. Oder sagst du halt, Thematik Saliba, Tomiyasu, White... Ja, wie davon abhängen, was er mit Saliba macht, wie
ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr, sehr entscheidende Personalie bezogen auf Holding. Grundsätzlich finde ich ein super Backup-Spieler zu Gabriel und White. Schwer. Ich tendiere dazu, dass er bleiben wird, aber Saliba wird sicherlich eine ausschlaggebende Rolle spielen, was man mit ihm macht.
Gut, wen haben wir noch in der Defensive? Nuno Tavares. Ja.
4-. Ja, sorry.
Ja, auch gestern wieder. Also da warst du, glaube ich, noch unterwegs. Habe ich dir dann gar nicht geschrieben. Er meinte auch wieder so 2-3 Aktionen, wo er echt frei vom Tor war oder auch sich gut in eine Position bringt. Aber keine Ahnung, sein Ball irgendwie doch quer durch Islington fliegt. Also.
Ja, also ich finde, also für mich persönlich, ich komme einfach, also die Vielzahl an mitverschuldeten Gegentreffern.
Definitiv eine gute Anlage ist ja vorhanden. Also es ist ja was da.
Ja, okay. Das mag sein, aber da muss dann ganz viel rausgekitzelt werden. Weil er macht mir noch viel zu viele wirklich simple Fehler, die halt dann oftmals auch zu Gegentoren führen oder geführt haben. Und das war für mich gesehen ja fast die schlechteste Leistung des Kaders, mit einem anderen Spieler noch dabei, dem wir natürlich nachher auch hinzukommen noch, ja.
Leihgeschäft für ihn in der neuen Saison, unter anderem dann mit einer möglichen Verpflichtung von Hickey. Oder ganz
offen. Halte ich nicht für unwahrscheinlich, ja. Auch da muss man, ja, da muss man schauen, aber natürlich höre ich jetzt da wieder im Ohre klingen die Leute, ja gut, man muss ihn auch irgendwie entwickeln und hin und her und alles. Von daher, ja.
Ja, ist ja was dran, also.
Ja, es ist definitiv vieles dran, aber.
Die Frage ist halt, wo entwickelst du dich nicht, wenn du dich regelmäßige Premier League einsetze?
Ja.
Und die hatte er ja teilweise, so ist es ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, so wenig Spiele hat er nicht gemacht, ne?
Und er hat eigentlich auch ganz gut angefangen, ne? Also muss man auch nochmal rückblickend sagen, war eine ganz gute Aktion auch dabei. Und dann hat er halt längere Zeit nicht gespielt, weil Tierney halt fit war. Und da kam er ein bisschen aus dem Rhythmus raus.
Ja, aber so richtig in den Rhythmus reingekommen ist er auch nicht wieder, ne? Also.
Nee, natürlich nicht.
Ja. Ich bleib bei der 4-.
Ja. Gut, defensives Mittelfeld. Fangen wir mal an mit Granit Xhaka. Habe ich jetzt hier als glatte 2 insgesamt.
Ich hatte eine 2-, 3+, war am Schwanken.
Ich bewerte immer wieder hin auch seine Wichtigkeit in wichtigen Spielen quasi. Und da hat er einfach aus meiner Sicht, er ist einfach ein Spieler für die großen Spiele, für die wichtigen Spiele. Und aus meiner Sicht hat auch maßgeblich dran der Grund gewesen, auch warum wir nach den 3 Niederlagen Anfang April wieder in die Spur gefunden haben. Das rechne ich ihm relativ hoch an. Klar, er ist sicherlich nicht der torgefährlichste Mittelfeldspieler und er hat auch sicherlich den einen oder anderen Aussetzer noch, aber wie gesagt, ich halte ihn immer noch für extremst wichtig. Keine Ahnung warum und weshalb, aber es macht halt einen Unterschied, wenn er mit dabei ist.
Ja, schon. Kommt auch auf die Kombination an, mit der er spielt.
Ja, klar.
Mit dem er zusammenspielt. Aber
sowohl mit Elneny als auch mit Pate hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, halt ja. Überwiegend in der Mehrzahl der Spiele natürlich. Ne? Also ich meine, gegen Newcastle hat er auch mitgespielt.
Ja, also ja, da ist so ein bisschen die Notengebung vielleicht so ein bisschen fließend. Ja.
Ist ja jetzt auch lange darüber diskutiert worden gestern, weil seine frühe Auswechslung, unüblich eigentlich für ihn, war es sein letztes Spiel, aber er hat, glaube ich, auf Instagram gepostet oder einen Post gemacht, dass jetzt irgendwie nicht danach klang, dass er irgendwie den Verein verlässt. Aber keine Ahnung, wenn ein richtiges Angebot kommt, denke ich, kann der Verein schon schwach werden. Die Frage ist halt, wie viel wirfst du im Mittelfeld, ne? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass du defensiv in der Verteidigung und auch im Sturm ja schon viel machst. Also willst du wirklich alle Mannschaftsteile umkrempeln oder sagst dann halt, oh komm, dann lasse ich das Mittelfeld lieber so, wie es jetzt ist, weil das halt ja eigentlich in der Regel funktioniert.
Tendenz also würde ich ganz klar sagen, das so zu lassen, ja.
Frage ist halt, ob er, also ich glaube, Arteta würde ihn nie freiwillig abgeben, es sei denn, er sagt, er möchte gerne. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Stand jetzt kann ich es mir auch nicht vorstellen, weil ja diese Chemie mit den Fans eigentlich wieder ganz gut geworden ist.
Ja, aber ist es wackelig immer noch?
Absolut fragil, ja, klar.
Ja, gut, Thomas Partey.
Insgesamt gesehen mit einer 2 habe ich es bewertet.
Ja, ich auch.
Weil ich finde, dass er jetzt, ungeachtet jetzt mal der Verletzung am Ende, ja, der Pol, die Konstanz war und wir auch gesehen haben, nachdem er jetzt die Spiele nicht gespielt hat, welche Wichtigkeit er dann auch im Endeffekt für die Stabilität des Mittelfelds und der Mannschaft insgesamt hatte. Und da muss man sagen, Saison 2, eine absolute Steigerung von Thomas Partey Ich bin gespannt auf Saison 3.
Ja, man kann nur hoffen, dass er einfach mal konstant dabei ist und halt nicht schon wieder so häufig fehlt. Ja, also er gab ja auch im, gut, klar, ist durch eine Knöchelverletzung ja auch erst dann später in die Saison gestartet, aber ja, ich glaube, er ist der Key, er ist der Schlüssel zur defensiven Stabilität und man sieht halt auch, dass wir so viele Tore kassieren, seitdem er nicht mehr dabei ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass er sozusagen die Verknüpfung defensive Verteidigung zum Mittelfeld, dass die nicht ganz so gut funktioniert. Mit einer 2 bin ich einverstanden. Dann Albert Sambi Lokonga.
Habe ich eine 4.
Bist kritisch heute, was ist los? Montag, ne?
Ja, aber
hatte ich noch eine 3, vielleicht mit einem kleinen Minus. Er hat auch wenig gespielt.
Er hat wenig gespielt, ja.
Tja.
Ich habe jetzt nicht auf die Gesamtsaison gesehen, dann so viel von ihm gesehen, dass ich da erstmal mehr bewerten oder punkten würde.
Also definitiv ja noch mit Luft nach oben, das ist klar.
Ja, ja. Also heißt jetzt nicht, dass er jetzt unfassbar schlecht gespielt hat, irgendwie gefühlt, aber ja, ich habe einfach nicht zu viel, dass ich sagen würde, okay, ja, vielleicht hast du recht, könnte man ihn eher noch in den Dreierbereich schubsen, vielleicht ist 4 halt zu streng bewertet.
Hat durch den, kann mich an den Auftritt bei Liverpool erinnern, auch schon ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber ich glaube, es ist halt auch schwierig, wenn du erste Saison Premier League spielst, dann nicht regelmäßig dabei bist.
Und dann die Pokalwettbewerbe halt auch wegfallen relativ schnell. Ja, absolut.
Gut, Mo Elneny, der offensichtlich einen Einjahresvertrag nochmal unterschrieben hat mit der Option für ein weiteres Jahr. Mhm. Sicherlich seinen guten Leistungen in den letzten Wochen geschuldet. Aber eigentlich auch nicht häufig genug gespielt, um ihn irgendwie valide zu bewerten.
Ich habe jetzt mal einfach mal eine 3 hingeschrieben.
Das ist wie der Lehrer früher, der mündliche Noten verteilt. Wenn man nicht so richtig weiß, was der eigentlich der Schüler oder die Schülerin geleistet hat, komm, eine 3.
Ja, basiert aber im Endeffekt ja eigentlich fast hauptsächlich jetzt auf dem Saisonendspurt, weil vorher war er ja eigentlich so gut wie nicht existent.
Ja, klar, ich meine, er wurde in dem Sinne nicht gebraucht. Man kann
halt ihn
gut halten, jemand, der halt nicht gebraucht wurde. Und wenn er gebraucht wird, dann da ist und auch insgesamt mehr positiv als negativ aufgefallen ist, den kann man halt keine 4 geben.
Ja, und um es mal vorwegzunehmen, wenn sich das als gegeben dann und bestätigt herausstellt, dass man diese ein Jahr plus ein Jahr Option Vertragskonstellation gewählt hat, dann für mich auch völlig okay und Haken dran, weil ich glaube, ein Spieler wie ihn, der auf Abruf solide Leistungen bringt, der oder von dem du auch weißt, was er für Leistungen bringt, ist genau so ein Spieler, den du im Kader brauchst, auch um qualitativ mal reagieren zu können auf entsprechende Verletzungssituationen.
Ja, so ein richtig guter Pokal-Cup-Spieler auch. Und brauchst du halt in dem Sinne, den du dann auch mal irgendwie bringen kannst, wenn du, was weiß ich, 2-0 führst in der Premier League und das Spiel sicher nach Hause bringen möchtest.
Genau, absolut.
Gut, kommen wir mal zu den positiven Erscheinungen. Im Mittelfeld, Martin Ødegaard.
2+.
2+ auch bewertet, ja.
Ja.
Er hat auf alle Fälle noch Verbesserungspotenzial, glaube ich, aber für seine erste Saison ziemlich gut.
Ja, vor allen Dingen, dass er ein super Fußballer ist und technisch die Fähigkeiten hat, das war mir von vornherein klar. Was mich halt sehr fasziniert hat, war halt seine Präsenz, sein ich ziehe das Spiel an mich, ich bin der Fixpunkt dieser Mannschaft Auftritt im Endeffekt und auch so ein bisschen verlängerter Arm von Arteta in vielen Situationen und das in dem jungen Alter. Also das ist etwas, wo ich sage, wow, fand ich klasse und ist auch was du brauchst in so einer Mannschaft. Er ist jetzt nicht, also er ist zwar auch tritt er auch verbal in Erscheinung und gibt Anweisungen hin und her, aber er ist ja jetzt nicht so ein Motzki-Typ, so à la Vieira oder sowas, aber er ist trotzdem irgendwie präsent und da und macht quasi, verleiht sich Gehör und das finde ich neben der fußballerischen Leistung für mich mit einer der entscheidenden Stärken von Martin Odegaard in dieser Saison.
Definitiv sehr gutes Business. Also man kann ja Arsenal für viele Transferentscheidungen kritisieren, auch aber das ist definitiv aufgegangen. Emile Smith Rowe.
Oh, für mich ganz schwer. Ich habe eine 3 plus gegeben.
Ja,
ich habe mich sehr schwer getan, weil ich war hin und her gerissen, sage ich ganz ehrlich, zwischen sensationell, unfassbar genialen Spielen.
Ja, und Spielen, wo er überhaupt nicht zu sehen war oder wirkungslos blieb.
Ja, und dem Mitschleppen von Verletzungen,
ja, die er auch zurückgehalten hat. Er braucht definitiv einen ruhigen Sommer, wo er auch einfach sich erholen kann.
Ja, glaube ich. Aber ein super Kicker, der absolut in diese Mannschaft gehört und
immer schon ein bisschen verletzungsanfällig ja auch gewesen, ne?
Ja, der aber auch der unfassbares Potenzial hat und ich glaube, auch wenn ich ihm jetzt hier eine 3 plus gebe,
ich finde 3 plus schon ist sehr streng, 2 minus kann man ja mal schon geben.
Gut, dann good cop, bad cop, aber ja. Okay.
Nee, also wie gesagt, und ich glaube auch einfach, dass auch das ist die neue Arsenal-DNA mit jungen englischen Spielern. Ich denke, das tut der Mannschaft auch gut und sorgt irgendwie auch für die Identifikation bei den Fans. Stürmer, Mensch, ich dachte, wir fangen mit Pierre-Emerick Aubameyang.
Ach so, den habe ich gar nicht mehr auf der Liste stehen.
Habe ich mir fast schon gedacht. Hat in dem Sinne ja auch nur die Hälfte der Spielzeit bei uns gespielt und wir bewerten natürlich nur Spieler, die jetzt auch am Ende der Saison noch da sind. Aber ich dachte, sonst wird es mit, da fangen wir mal mit der positiven Erscheinung an. Gabriel Martinelli.
Gabriel Martinelli, 2 minus.
Ja, ich würde auch im 2, ich werde, keine Ahnung, vielleicht bin ich nicht zu gut gelaunt, aber ich habe eine glatte 2. Wichtige Tore gemacht, guter Einsatz, hat halt auch noch ein bisschen Luft nach oben, ich glaube auch gerne so in der Rückwärtsbewegung, aber halt super, dass wir ihn haben als Spieler und aus meiner Sicht, ja, hat es auch ein bisschen gedauert, bis der Täter, glaube ich, gesehen hat, dass er regelmäßig spielen muss und seitdem ist er eigentlich auch ganz gut dabei, wenn er regelmäßige Einsätze hat.
Ja, absolut. Ich finde, er muss noch ein bisschen mehr den Durchbruch hinsichtlich Toren schaffen.
Ja, gut.
Da muss er zielstrebiger werden. Und, ja, also von daher muss man mal gucken.
Gut, dann geh weiter. Nicola Pepe.
4 minus.
Ah, da habe ich mal eine 5 gegeben.
Ja, habe ich mich nicht ganz getraut, weil er dann wirklich so ungefähr gar keine Einsatzchance bekommen
hat. Ja, klar. Also ist eigentlich, kannst du auch nicht bewerten, aber ich glaube, die Enttäuschung bei vielen Arsenal-Fans ihm gegenüber ist schon
krass. Ja, ist schon sehr, sehr groß.
Ja.
Ich denke auch, dass er den Verein verlassen wird.
Ich denke auch, er hat ja irgendwie auch seinen Berater gewechselt. Ich glaube auch, die Frage ist halt auch selbst, also wenn er jetzt den Verein verlassen würde und es würde, glaube ich, auch gefühlt gar keinen Unterschied machen in der neuen Saison für uns, außer dass Arsenal eine Menge Geld spart und sicherlich dann noch einen Flügelspieler benötigt.
Ja, absolut. Also mir 4 minus 5 kann ich beides.
Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er irgendwie auch noch Bock hatte. Also bei ihm habe ich auch den Eindruck, er hat gar keinen Bock mehr irgendwie. Also
ja, es kam ja mal diese Andeutung hinsichtlich der sprachlichen Barriere, ja, die immer noch besteht, wo man sich dann fragen muss,
kannst halt auch nur von einem selbst verlangen, dass er sich ein bisschen integriert und die Sprache lernt. Das wird ja halt nicht sozusagen ins Mittagessen gelegt.
Ja.
Klar. Alexandre Lacazette.
4.
Ja, ich sag mal, im Zeugnis würde stehen, war stets bemüht, ne? Aber
ja, also ich sag mal so, Einsatz kann man ihm ja nicht absprechen. Das muss man sagen. Er läuft, er rennt, er macht.
Aber Herr Lehrer, ich habe doch gelernt.
Aber ja, aber es kommt nicht, es kommt einfach irgendwie nichts mehr bei rum auf die ganze Saison betrachtet. Weder im Bereich der Tore, da schon gar nicht, aber auch so. Oh, ich glaube, es ist auch sowieso, es ist es auch gewesen
mit ja, seiner Zeit. Du kannst als Verein nicht sagen, du willst den Kader jung halten und junge Spieler holen oder eben Superstars, die dann halt die Mannschaft insgesamt besser machen und dann mit Lacazette nochmal verlängern. Also das widerspricht sich.
Ja, absolut.
Und ich sag mal so, die Frage ist, oder ich glaube, man hat einfach dieses Thema auch noch nicht angegangen. Da kann ich, glaube ich, Arteta schon verstehen, weil man das irgendwie aus der Saison raushalten wollte, weil es ja gegebenenfalls noch um viel gehen würde. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Lacazette einen neuen Vertrag anbietet.
Nein.
Sehe ich nicht. Dann Nketiah noch zum Abschluss für die nicht ausgeliehenen Spieler.
Drei.
Ja, und eigentlich auch kaum zu bewerten. Aber wie gesagt, wenn er dann halt mal gespielt hat, auch mehr positiv als negativ aufgefallen, definitiv.
Absolut.
Bleibt er?
Nein, glaube ich nicht.
Ich glaube, dass Arsenal ihm nochmal einen verbesserten Vertrag anbietet. Das kann ich mir schon vorstellen. Er war ja irgendwie mit dem ersten Angebot von Arsenal nicht zufrieden. Ich glaube schon, dass Arsenal nochmal einen verbesserten Vertrag anbietet, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er sagt, okay, gut, ich lasse mich jetzt mit einem neuen Top-Stürmer, versuche ich mich hier irgendwie zu messen. Aber who knows? Ich meine, er muss ja auch erstmal einen neuen Verein finden, der entsprechendes Gehalt auch bezahlt.
Klar, ne? Also klar, absolut.
Ich wahrscheinlich dann halt auch nur in England, ne? Weil wer ist noch bereit, irgendwie große Summen zu bezahlen?
Naja, aber ich glaube, die Gefahr in Anführungsstrichen, dass er weiß, dass auf der Mittelstürmerposition definitiv ein Top-Kandidat kommen soll oder wird, ist schon ein erhebliches Entscheidungskriterium. Ne?
Ja, alles klar. Ich bin gerade noch bei der Liste der ausgeliehenen Spieler hingekommen.
Ja, Moment. Bukayo Saka.
Haben wir nicht?
Nein, und das ist eindeutig.
Das haben wir mit Absicht nicht, weil ich den gesondert herausheben wollte als.
ist für mich eine glatte Eins.
Ja, habe ich auch. Also einfach aus dem Grund, dass vor dem Hintergrund des Sommers, den er hatte im letzten Jahr mit dem verschossenen Elfmeter im EM-Finale, der kurzen Sommerpause generell und der Art und Weise, wie er gespielt hat, definitiv. Insgesamt gesehen Spieler der Saison.
Ja.
Hinten raus war bei ihm auch der Tank leer und ganz ehrlich kann man absolut verstehen, aber ich glaube, die Entwicklung, die er diese Saison nochmal gemacht hat, ist herausragend gut. Ja. Man kann nur hoffen und die Daumen drücken, dass er verletzungsfrei bleibt und irgendwie ein bisschen mehr geschützt wird in der Liga, dass er in der neuen Saison genauso gut spielt.
Ja, für mich der Spieler der Saison, absolut.
Gut, ist in dem Sinne auch mehr als verdient. Klar, es wird schwieriger, ihn irgendwie dann auch zu halten, wenn man nicht auf Dauer in der Champions League spielt. Gab irgendwie auch den einen oder anderen Bericht, dass er irgendwie eine Ausstiegsklausel dann seinen gegebenenfalls zu verlängernden Vertrag bekommen soll. Klar, ich meine, es ist in dem Sinne, wenn du eigene Superstars formst, dann musst du denen natürlich auch die bestmögliche Plattform bieten. Also du stehst dann auch ein bisschen unter Druck und man kann ihn dann schon verstehen, dass der nächste Schritt für ihn natürlich auch irgendwie Champions League ist. Das Gute aus unserer Sicht, glaube ich, ist, dass viele andere Mannschaften ihn nicht bezahlen können und wollen momentan und auch in den nächsten Jahren nicht. Und ich glaube auch, dass so die Top-Clubs alle ganz gut momentan besetzt sind auf den Positionen. Aber klar, du weißt natürlich nicht, inwieweit dann gewisse Dinge auch mal ins Rollen kommen. Ne? Irgendwann geht ein Mo Salah mal von Liverpool weg.
Klar.
Und dann fängt das Domino-Spiel sich halt, dann fällt das Steinchen da und hier. Aber klar, ich glaube, definitiv Spieler der Saison und auch zu Recht. Kommen wir jetzt aber zu den ausgeliehenen Spielern. Wollen wir gar nicht groß bewerten. Wir hatten es ja, glaube ich, in einer der letzten Ausgaben schon mal. Als Update nur Balogun ist wieder bei der Mannschaft auf alle Fälle gewesen. Torreira konnte sich angeblich ja nicht oder einigen irgendwie mit
Florenz.
Genau. Und Bellerin und Saliba sind auch diejenigen, die erstmal wieder auf der Matte stehen. Und alle anderen auch. Also ein Pablo Mari, Ainsley Maitland-Niles, Guendouzi, Reece Nelson. Ich sag mal so, brauchen tun wir im Endeffekt gar keinen. Ein Maitland Niles kannst du natürlich immer irgendwie haben wollen, aber hat halt bei der Roma auch nicht wirklich gespielt.
Ja, also das Ganze geht im Endeffekt dann wieder von vorne los. Ich denke, Bellerin wird man schon irgendwie an Mann kriegen. Bei Saliba ist halt die Frage, was macht man in ihm? Youngster der Saison in Frankreich geworden. Ja, und ich denke mal, Mari hat ja auch schon selbst bekundet, dass er gerne vielleicht in Italien bleiben würde.
Ja.
Man muss auch da, muss man wieder von neuem anfangen, Vermittlungsversuche zu machen und gegebenenfalls halt auch Transferbudget zu generieren. Ganz klar.
Die Frage ist, kriegt man die alle irgendwie noch unter, ne? Weil letztendlich, du willst den Kader ja auch ein bisschen, klar, du willst auf der einen Seite irgendwie Tiefe in den Kader bringen, willst den Kader halt auch auf, sozusagen, auf den Positionen zwei Spieler haben, immer auf jeder Position. Gleichzeitig sind es aber auch Spieler, von denen du halt überzeugt warst, dass sie dir nicht weiterhelfen, aber sie sind da, ne? Also es ist schon schwierig.
Absolut. Ist insgesamt eine undankbare Situation, wenn du natürlich einige Leihspieler hast, die dann auch bei einer Rückkehr nicht zwingend in Anführungsstrichen gewünscht sind, weil du sie nicht verliehen hast, damit sie sich weiterentwickeln, sondern irgendwie, damit du sie von der Gehaltsliste bekommst. Hm. Und macht's bei Outgoings im Endeffekt halt wieder eine interessante Aufgabe für Edu und Co.
Dann ganz kurz zum Abschluss vielleicht dieser Episode und auch zum Abschluss der Saison. Ganz kurz unser Highlight, unser Lowlight in der Saison 2021/2022.
Highlight für mich habe ich zwei geteilt. Einmal den Doppelsieg bei Chelsea und United. Und zweitens Verbesserung der Spielanlage, würde ich es mal sagen, und der auch damit oftmals verbundenen Spielgeduld, die wir gesehen haben, wo ich sage, okay, du hast wieder so ein Gefühl in der Mannschaft, dass du sagst, okay, die kann das Spiel noch gewinnen. Also, weißt du, also nicht so dieses, okay, das funktioniert sowieso nicht mehr, das schaffen die nicht. Also, sondern so diesen Glauben auch an die Mannschaft, den man irgendwie zurückgewonnen hat, das ist für mich so eins der Highlights.
Aber trotzdem müssen wir einfach besser damit umgehen, auch nach Rückständen wieder, keine Ahnung, zumindest halt den Glauben zu haben, dass du auch noch ein Spiel gewinnen kannst. Also ich glaube, der Umgang mit Rückständen, mit frühen Rückständen, ist sicherlich auch noch zu verbessern. Ich habe es mir einfach gemacht, ich habe mir einfach ein und dieselbe, oder nicht, zumindest ist aber den gleichen Gegner rausgesucht. Ich fand die erste Halbzeit im Hinspiel gegen die Spurs beim letztendlich dann 3-1, aber dem 3-0 nach einer halben Stunde fand ich so mit eins der Highlights der Saison und dachte, dann mache ich da auch gleich das Rückspiel als Lowlight mit der Derby-Niederlage vor einigen Wochen. Das war ja in der Form irgendwie schon mein Lowlight, was die Spiele betrifft. Ansonsten, was ich glaube, was wirklich zu erwähnen ist, auch positiv herauszustellen, dass wir, glaube ich, taktisch variabler sind, nicht mehr immer nur mit einer Formation spielen, sondern das, glaube ich, Arteta, das stellvertretend das Spiel bei Chelsea im April, glaube ich, schon, dass wir taktisch variabler sind, dass von den Spielern mehr verlangt wird. Naja, und dass wir insgesamt auf einem guten Schritt sind, und Lowlight, glaube ich, dass wir insgesamt einfach noch einen Kader haben, der zu groß ist, und dass wir zu viele Spieler haben, noch von denen wir überzeugt sind, dass sie uns nicht weiterhelfen, und das wird immer noch lange dauern, bis man die sozusagen in eine Abführung losgeworden ist. Also trust the process, aber es wird auch ein langwieriger Prozess sein.
Ja, absolut. Also ich habe als Lowlight passend dazu noch die Niederlagen, das Niederlagentrio Palace, Brighton, Southampton.
Ja. Das war schon hart.
Weil wenn man sich die drei Spiele anguckt, wenn man da einfach nur ein bisschen fokussierter gewesen wäre, klar kann ich immer sagen, gewinnst du dann danach Chelsea und United? Weiß man nicht. Aber vielleicht gewinnst du eins von beiden und gewinnst, wenn du die drei gewinnst, hast du es halt sicher im Sack. Und ja, das waren so dieses Trio, was schon echt geschmerzt hat.
Ja, es waren definitiv mehr High als Lowlights und ich glaube, mit dieser Schlussbetrachtung können wir dann die Episode 189 auch schließen und wir können vorübergehend mal eine kurze Fußballpause machen. Wir werden natürlich auf alle Fälle die Sommerpause über podcasten. Wir werden auch im Blog natürlich die eine oder andere Sache aufschreiben und niederschreiben. Am 16. Juni, glaube ich, hatte ich dir ja mal gesagt, ne, kommt der neue Premier League-Spielplan.
Habe ich fest eingeplant.
Donnerstag, der 16. Juni müsste der neue Premier League-Spielplan herauskommen und die neue Saison geht los am 1. August-Wochenende. 5., 6., 7. August, schon etwas früher natürlich, weil im November und Dezember die Fußball-WM in Katar ist. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Wochen Arsenal frei dahingehend, aber entsprechend früh beginnt natürlich auch schon wieder die Vorbereitung und Arsenal spielt ja das erste Vorbereitungsspiel am 16. Juli schon, also von den in dem Sinne wichtigen Vorbereitungsspielen in den USA gegen Everton. Aber wir werden natürlich auch alles rund um Transfers etc. hier im Podcast den Sommer über verfolgen. Dann bleibt uns an dieser Stelle zum Ende der Saison 21/22 nochmal vielen Dank zu sagen an alle, die uns hören, die mit uns schreiben, sei es auf Twitter, auf Facebook, auf dem Blog, in unserer Hangouts-Gruppe, wo die Stimmung jetzt auch wieder langsam besser wird. Also vielen Dank dafür. Wir freuen uns über jeglichen Austausch, über Kommentare, Anregungen. Wir haben einige interessante Ideen auch für die neue Saison und ja, hoffen erstmal, dass ihr jetzt einigermaßen gut durch die nächsten sommerlichen Wochen kommt. Und wir machen es so immer, wenn Gesprächsbedarf ist, wenn es News gibt, irgendwas rund um Arsenal, dann streuen wir auch eine neue Episode ein. Ansonsten definitiv dann rechtzeitig, indem wir nochmal besprechen, was ist auf dem Transfermarkt zu tun. Jetzt aber erstmal ein paar Tage Arsenal-Pause und dann gucken wir mal, auf welcher Basis, mit welcher Grundlage wir in die Vorbereitung zur neuen Saison gehen. Dann, Christian, schließen wir Episode 189.
Schließen wir. Schönen Dank, wie Felix gerade schon gesagt hat, an alle Hörer und diejenigen, die Feedback gegeben haben und ähnliches. Und ja, wir hören uns in der Sommerpause sicherlich wieder und auf jeden Fall in der neuen Saison. Also ja, schaltet mal ein bisschen runter in der Fußballpause, damit mit der gleichen Energie wieder gestartet werden kann in die Saison Anfang August.
So ist es. In diesem Sinne, bis dann.
Macht's
Tschüss.
gut. Ciao, ciao.